Nun dürfen wir aus dem vollkommenen Wort Gottes hören, aus Lukas 2, 1 bis 20. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da erzählten die Hirten allem, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt war. Dieter, bitte.
Ja, was für ein großer Unterschied zwischen diesen Persönlichkeiten, die wir hier gesehen haben, Augustus oder Jesus. Der Gott dieser Welt und der Gott über das ganze Universum. Nach dem Tod von Julius Caesar wurde sein Neffe, der rücksichtslose Diktator Octavian, Alleinherrscher über das Römische Reich, nachdem er einige Gegenspieler aus dem Weg räumte. Der Senat von Rom gab ihm später den Titel Augustus, der Erhabene, und noch ein paar Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, da stiftete der Senat einen speziellen Altar des Friedens zu Gedenken des Augustus. Also Augustus wurde als Gott im Römischen Reich angebetet. Augustus ließ die römischen Provinzen durch Legate verwalten. Das waren Gefolgsleute, die ihm treu waren und die ihm jedes Jahr erhebliche Summen bezahlten. Und das war natürlich ein großer Vorteil für Augustus. Nach langen kriegerischen Jahren mit vielen Landeroberungen erkannte Augustus, dass die Bevölkerung des Römischen Reiches sich nach Frieden, nach Stabilität, nach Ruhe und Wohlstand sehnten. Und ja, sie waren bereit, traditionelle republikanische Werte und Freiheiten aufzugeben, damit sie endlich wieder Frieden im Land hatten. Wenn ihr so die Geschichte anschaut, das Römische Reich war der Anfang unserer heutigen Staatsformen, in denen Friede möglich war, in denen nicht ständig Krieg herrschte. Und das begann ein Stück weit mit Augustus. Augustus bekam Vollmacht über das Heer, über die Außenpolitik und über alle Staatsverträge. Nun führte er als erster eine Volkszählung ein. Er wollte nicht nur wissen, wie viele Leute gibt es jetzt in meinem Reich und wie viele wohnen wo und ist Rom jetzt wirklich die größte Stadt oder Alexandria noch etwas größer. Nein, es ging ihm darum zu wissen, wie viele Leute habe ich in wehrfähigem Alter zur Verfügung und wo bekomme ich noch etwas mehr Geld her? Also er führte Steuern ein, die es vorher noch nicht gab. Das hatte zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich sein Land zu festigen, die Grenzen klar zu machen und zu verteidigen, aber er hatte auch Ausbaupläne. Er war wirklich ein sehr kluger Mann und er baute Straßenverbindungen, baute an günstigen strategischen Punkten neue Ortschaften. Er schuf eine funktionierende Wasserversorgung mit großen Aquädukten. Das sind Sachen, die den Wohlstand des Volkes doch erheblich erhöhten und das Leben vereinfachte. Er legte die Grundlage für die Romanisierung Westeuropas und er begründete die Pax Romana, den römischen Frieden, indem er neue Gesetze einführte und eine relativ liberale Haltung gegenüber den eroberten Gebieten annahm. Das sind so ein paar Sachen aus der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Zeit, die Lukas vor Augen hatte. Er lebte ja darin. Er kannte all das. Er wusste, was alles geschehen war und dass sie in der Zwischenzeit Reisefreiheit hatten. Ja, sie mussten nicht überall einen Pass vorweisen, wenn sie über die Grenze wollten. Ähnlich wie wir heute in der EU. Augustus wurde zum Gott der römischen Welt ernannt und er war so eine Art Friedensstifter, der zwar die Bevölkerung registrierte und kontrollierte, aber doch für Ruhe und Ordnung sorgte. Als krasser Gegensatz kam ein Baby zur Welt. Der Gott des Universums, Schöpfer allen Lebens, wurde einmal in der ganzen Geschichte Mensch. Gerade zu dieser Zeit, an dem von Gott vorausgesagten Ort, in Umständen, wie wir es nie möglich hielten für eine so hohe Persönlichkeit. An diesem Ort kam er zur Welt, weil Augustus eine Volkszählung machte. Sogar der höchste Politiker der Welt musste Gott dienen, damit der Höchste über das ganze Universum genau am richtigen Ort zur Welt kam. Jesus hatte keine Bodyguards, die für ihn den Platz freiräumten. Er bekam keinen Raum in einer Herberge, um in geordneten, normalen Verhältnissen auf die Welt zu kommen. Er wurde in einem Stall geboren. Und letzten Sonntag hörten wir, wie sich der Engel Gabriel ins Zeug legte. Heute kommen die ganzen himmlischen Heerscharen zum Einsatz. Es war ein erstaunliches, außerordentliches Ereignis. Und es zeigt, wie der Herrscher über das ganze Universum es nicht nötig hatte, alle Annehmlichkeiten dieser Welt vorzufinden. Ihm reichte ein einfacher Stall. Das war genug. Da kam er auf die Welt. Wie groß ist der Unterschied zwischen dem, der einigen Menschen das Leben vereinfachte und dafür viel Geld kassierte, und demjenigen, der vielen Menschen echten Frieden brachte und große Freude, auch wenn sich ihre Umstände nicht so großartig veränderten. Gottes Plan war perfekt und er hat es ganz auf den Punkt gebracht. Und ganz toll ist es, wie er es in Micha 5, 1 bis 3 ankündigte. Da steht: Du, Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Wie toll ist es, diese Stelle. Bethlehem, ein kleiner Ort da in der Nähe von Jerusalem, wird groß werden. Und im gleichen Atemzug kommen die Hirten, die die Herde weiden. Und ich denke, es war keine politisch inkorrekte Entscheidung von Gott, die Engel gerade zu den Hirten zu schicken. Eine große Einladung. Wir fragen uns, politisch korrekt? Stellt euch mal vor, wie die Hirten gerade so um das Lagerfeuer herum saßen. Was macht man dann? Man tratscht, man diskutiert über die Ereignisse in der letzten Zeit. Und was war diesen Hirten gerade am brennendsten auf dem Herzen? Sie haben über den Kaiser diskutiert, über die Volkszählung. Sie selber waren immer unterwegs und der eine sagte: Wir haben die härteste Arbeit, immer unterwegs, bei jedem Wetter draußen. Wir haben nur einen kleinen Verdienst von dem, was wir von unseren Herden bekommen. Und nun kommt so einer daher und will uns noch zusätzliche Steuern abkassieren. Wie sollen wir noch leben? Der andere sagte: Dazu hat er noch den Herodes zum Herrscher gemacht. Den Typen, der vor Jahren seine Frau und seine Schwiegermutter hinrichten ließ, nur aus Angst, weil er irgendwelche Erzählungen über Korruption und so gehört hat. Und erst vor kurzem hat er seine beiden Söhne hinrichten lassen, weil die irgendwelche Nachfolgegedanken hatten. Wohin soll das führen? Nicht mal vor seiner eigenen Familie machte er Halt. Und ein Dritter sagte, wie soll das nur weitergehen? Haben nicht mal die Propheten etwas erzählt von einem Messias, der uns befreien wird? Der uns endlich wieder zu einem Volk macht, damit wir unabhängig werden, der Davids Thron wieder aufrichten wird. Doch wir werden ihn wohl nie zu Gesicht bekommen. Wohin geht denn solch ein Staatsmann? Der kommt doch sicher nicht zu uns aufs Feld raus, in die Kälte. Ein Staatsmann, der wird sich nicht in die Gegend von Bethlehem verirren und erst recht nicht Hirten besuchen, weil wir sind ja die Allerverachtetsten. Alle denken nur, wir klauen ihnen die Sachen, wenn wir vorbeiwandern. Niemand mag uns. Und dann, in diese Szene hinein, tritt ein Engel an das Lagerfeuer. Und plötzlich werden sie umleuchtet von der Gegenwart Gottes. Warum gerade dort? Hatte der Engel freie Wahl, wo er auftreten wird, wem er diese Einladung bringen wird? Gott wusste, weshalb er gerade die Hirten aussuchte. Und ich bin sehr sicher, dass da Micha 5 auch etwas mitzureden hatte. Gott hat ein Herz für Hirten, für einfache Menschen, die ihr Leben für andere aufgeben, hingeben, ihr Leben in den Dienst von anderen stellen, ohne selber den großen Zaster reinzustecken. Gott gab selber das Kommando, wo dieser große Auftritt stattfinden sollte. In 1. Korinther 1, 25 bis 29 steht, der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die Menschen sind. Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gottes Plan ist perfekt. Auch der Auftritt der Engel, auch wenn wir ihn oft nicht verstehen. Er gibt seine Botschaft den richtigen Leuten und motiviert sie, sie freudig weiterzusagen. Ja, wenn wir nochmals an die Verse denken, als der Engel sagte, habt keine Angst, ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben, und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Friede auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Die große Botschaft, die über alles steht, die zündet ein Feuer an. Und das hat sie da bei den Hirten gemacht. Ja, einmal kam der Schöpfer des Universums auf die Erde und die Engel, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie voller Begeisterung da dabei waren und ihren Einsatz wirklich mit ganzem Herzen brachten. Auf der anderen Seite war das für die Hirten ein sensationelles Erlebnis. Dieser Gott hält sie für würdig, als Erste den Staatsbesuch beim neuen König zu machen. Ja, wenn ihr schaut in den Nachrichten, da kommen immer wieder die Nachrichten, wer wird als Erster beim neuen Herrscher vorgeladen oder eingeladen? Wohin geht er als Erstes? Welchen Staatsbesuch macht er? Das hat immer wieder einen sinnbildlichen Ausdruck für seine Regierungszeit, für seine Pläne, für die Beziehungen, die ihm am wichtigsten sind. Und hier, Gott lädt als Erstes die Hirten ein. Kommt und seht. Gottes Botschaft ist richtig, sie ist wichtig und sie gehört in die Hände von Leuten, die es weitersagen. Leuten, die sich begeistern lassen, die von ganzem Herzen dabei sind. Und Gott will ein Feuer anzünden. Jesus hat es später selber mal an einer Stelle gesagt. Er ist gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und er hat es schon als Säugling gemacht, im Herzen von diesen Hirten. Wir lesen, als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Hören und sehen, das war das Erste. Und dann war es genauso, wie die Engel es gesagt haben. Und sie konnten glauben, dass die zusätzlichen Aussagen auch stimmen. Das, was die Engel gesagt hatten über Jesus, über ihren Retter. Sie konnten sich freuen wie früher nie. Und sie begannen, Gott zu loben. Wenn wir die Begegnungen mit den Engeln vorher anschauen, damals, da haben Menschen gebetet, bei Zacharias das ganze Volk vor dem Tempel. Auch Maria war in einer Gebetsbeziehung. Bei den Hirten, da steht nichts davon. Es ist anzunehmen, dass die Sehnsucht da war nach dem Retter, der ihnen hilft aus ihrer Not. Aber als sie aus Bethlehem zurückkamen, da haben sie Gott gelobt und gepriesen. Sie haben es anderen Menschen weitererzählt und es hat ein Feuer angezündet. Hörst du auf den Schöpfer des Universums? Die Hirten haben den Engeln zugehört und sie haben die Botschaft ernst genommen. Die war so einprägsam, dass sie sie ohne Probleme dem Nächsten weitersagen konnten. Hörst du auf den Schöpfer des Universums? Willst du ihn sehen und seine Liebe erkennen? Ja, wir haben gesehen den riesigen Unterschied zwischen dem Weltherrscher der Zeit, der sich mit Prunk umgeben hat, der gesagt hat, ich habe Rom mit Lehmziegeln erbaut, gesehen oder bin nach Rom in Lehmziegeln erbaut gekommen und habe sie in Marmor zurückgelassen. So hat Augustus gebaut, mit Prunk rundherum. Und der andere Herrscher des Universums, der es sich nicht zu schade war, in einem Stall auf die Welt zu kommen. Seine Größe und Macht und Herrlichkeit ist so groß, dass er kein Samt und Seiden und Gold und andere Dinge braucht. Er braucht keine Bodyguards, weil seine Macht ausreichte und sein Plan perfekt in Erfüllung ging, bis zum Schluss. Wir wissen, dass Jesus an verschiedenen Stellen unter Druck kam, verfolgt wurde, aber er hatte nie Angst, weil er wusste, Gottes Plan geht in Erfüllung. Er brauchte nicht diese Bodyguards, die der römische Kaiser nötig hatte. Hören, sehen und loben. Lasst uns, gerade auch in der Adventszeit, zu diesem Herrn der Welt, des Universums kommen. Auf ihn hören, ihn ansehen und ihn loben und seine Botschaft weitertragen, damit noch mehr das Feuer weiter brennt. Ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du als der allmächtige, weise Gott die richtige Entscheidung getroffen hast. Du hast dir Menschen ausgesucht, um deine Botschaft weiter zu sagen. Du hast Menschen zu dir kommen lassen, wo andere am liebsten aus dem Haus rausgesperrt hätten. Herr, und du bist der, der auch uns begegnet ist. Du hast auch uns gerufen. Und wir danken dir, dass du uns ausgewählt hast und auch in unserem Leben wirkst und aus uns deine Boten machst. Herr, ich lobe und preise dich. Amen.